Heute bei uns im Studio eine Frau, die hinter den Kulissen nicht nur die richtigen Fäden in der Hand hat, sie weiss sie auch zu ziehen. Herzlich willkommen im Baselcast, die Frau Dr. Sibylle Schuch.
Hallo, Alex.
Sibylle, ich habe bei dir das erste Mal keine Berufsbezeichnung drin, weil du hast so viel. Ich weiss gar nicht. Wenn ich jetzt würde sagen, du bist Beraterin.
Das würde ein bisschen zu kurz greifen.
Gell?
Ja.
Du musst doch mal mit deinen Worten klären. Was steht auf deinem Visitenkärtchen?
Ich habe kein Visitenkärtchen, unter anderem wegen dem.
Auch auf deiner Homepage steht
richtig,
nichts?
Richtig, genau. Auch auf der Homepage steht nichts. Es gibt keine Bezeichnung für das, was ich mache. Also ich habe sehr lange auch studiert. Es gibt sicher, ja, der Begriff Beraterin, das ist der, den ich immer sage. Aber das sagt ja nicht so viel. Und dann fragen die Leute ja immer, ja, was beratest denn du? Und dann sage ich, ja, Strategie, Kommunikation, Marketing. Und dann tue ich weiter ausführen und dann merke ich, oh, das ist ja zu lang. Es gibt also immer eine Antwort, gibt einen Haufen mehr Fragen.
Und um meine Frage zu beantworten, als was bezeichnest du dich?
Da habe ich eben bis jetzt noch keine Antwort gefunden. Was ich kann sagen, ist, ich habe sehr viele verschiedene Rollen. Ich bin eine Dienstleisterin für andere Menschen und ich bin eine Idealistin, die insbesondere für Frauen, Kinder und Weltveränderung eigentlich geschafft, für die Verbesserung der Welt. Das würde jetzt Miss Schweiz sagen bei ihrem Casting.
Ja, kann ich sagen, das wäre sehr breit. Oder?
Weltfriede, ja. Das habe ich noch nie benutzt. Aber ja, ich möchte, dass die Welt eine bessere wird. Das ist so ganz, ganz banal gesagt. Ich kann es dann schon ein bisschen ausführen. Das, was ich eigentlich mache. Also was mich ausmacht, ist nicht meine Bezeichnung. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Sondern was mich interessiert, ist die Wirkung. Und was ich kann, welche Ziele ich kann erreichen und was ich bei Leuten kann auslösen und was für Fortschritt ich kann bewirken, das ist das, was mich interessiert.
Also falls es noch jemanden gibt, der dich wirklich nicht würde kennen, man darf schon sagen, dass du den Bundesratswahlkampf von Beat Janz geführt hast.
Es ist immer eine Teamarbeit, das ist so. Wir sind zwei Profis gesehen in diesem Wahlkampf. Die eine Profigruppe hat die Lobbyarbeit vor allem intensiv gemacht. Mein Job war die Kommunikation. Das tönt jetzt noch wenig, aber das ist viel, viel mehr. Es ist darum gegangen, eine Strategie zu entwickeln in der Situation mit dieser Person. Ich kenne Beat seit 25 Jahren. Wir sind immer schon ein Team gewesen. Und das hat es natürlich für mich sehr viel einfacher gemacht, als für alle anderen mit ihm Hand in Hand zu arbeiten.
Und was sind denn bei dir so die persönlichen Ambitionen in der Politik? Du hättest ja sicher das Potenzial gehabt und auch die Möglichkeiten, zum Beispiel für ein Regierungsamt.
Da muss man vielleicht den Blick auf meine Lebenssituation werfen. Ich bin ja selber Ende 20, 9 Jahre politisch sehr aktiv gewesen und habe einen ersten Schritt versucht in eine Exekutivfunktion, bin dann knapp gescheitert, Mitte 30, das ist auch gut so. Und ich war alleinerziehende Mutter, Ende 30, von zwei Kindern. Und ich musste eine strategische Entscheidung fällen, setze ich auf Politik, was ein sehr unsicheres Geschäft ist, oder versuche ich noch, Ende 30 eine Karriere zu machen, wo mir finanzielle Stabilität und Sicherheit gibt, weil nebst Politik so mit 50% Jobs und zwei Kindern und selber wirtschaftlich unabhängig sein, da kommt man dann nicht vom Fleck. Darum habe ich wie entschieden, ich setze auf die sichere Nummer und es hat mich auch schlicht interessiert, wie weit komme ich im Beruf.
Ich würde das gerne noch mal schnell abschließen mit Beat Janz. Unabhängig von Beat Janz, ich meine, ein Bundesrat dort an zu begleiten, dass er einer wird, das ist jetzt nicht etwas, was du kannst lernen. Das ist einfach, also das kannst du nicht schon 7 Mal gemacht haben. Oder in der Uni mal so, okay, wie werde ich? Das geht ja nicht. Also ich meine, ja, ist das ein Wahlkampf wie jeder andere auch? Oder musst du dich denn da schon anders?
Also das habe ich natürlich nicht aus dem Stand gemacht. Ich mache schon sehr lange Wahlkampf. Das war zuerst ein Hobby gewesen und irgendwann, es gibt Leute, dort ist es in der Zeitung gestanden, dass ich das für sie mache. Und da kann ich es auch sagen. Und bei anderen steht es nicht in der Zeitung, also sage ich es nicht. Aber jemand, wo ich Wahlkampf für sie gemacht habe, war Tanja Soland bei ihrer ersten Wahl. Und ich habe dort mein ganzes Wissen und Können aus Politik, Kommunikation, Marketing, aus das Kennen von der Basler Verhältnis, das habe ich alles können nutzen. Und ich liebe Wahlkampf einfach. Ich finde das so toll. Und dann habe ich verschiedene Wahlkämpfe gemacht, hinter den Kulissen, und habe Übung gehabt. Und eines Tages, ja, geht es darum, also ich weiss noch, der Tag X im Juni, ich glaube 2023, bin ich mit Anita Fetzer Kaffee trinken im Nomad. Und eine halbe Stunde vorher hat der Alain Berset seinen Rücktritt erklärt. Und dann haben wir gewusst, jetzt passiert es. Das ist jetzt ein Beat seine Zeit. Und ja, und dann, natürlich ist das eine riesige Kiste. Und ich habe wie, weil ich den Beat kenne, und er hat mir einfach 100% vertraut, habe ich keine Angst gehabt.
Und würdest du jetzt sagen, ist das das Höchste, was man überhaupt machen kann in der Schweiz? Der neue Bundesrat dürfen etablieren, dürfen wählbar machen. Was kommt denn nachher? Könntest du dir jetzt noch vorstellen, das gleiche auch für jemand anderes zu machen? Oder sagst du so wie, nein, jetzt habe ich das, was ich habe? Also irgendwo?
Für mich geht es nicht ums Höchste, sondern ums Herausforderndste auf einem Terrain, das ich nicht kennt habe, Bundesbern, in kürzester Zeit eine Kampagne zu entwickeln, die funktioniert. Also das ist wie, ich bin der Typ, der immer an der Steilwand rumkraxelt, aber das war eine überhängende Steilwand. Und ich liebe einfach vor allem die Herausforderungen. Nicht unbedingt die Machtposition, aber die Herausforderung, das zu schaffen, für Basel, für unsere Partei und vor allem für einen sehr, sehr guten Freund von mir, den Beat, das hat mich mega gereizt. Das ist für mich mega toll gewesen. Und es ist so, es gibt die Momente, wo man über sich rauswächst. Und das ist so ein gewesen. Ich glaube, ich bin einfach über mich rausgewachsen und habe alles, was ich je gelernt und gehört und gesehen habe und alles, was ich auch neu an Wissen erworben habe, gerade in den Monaten vorher, das habe ich alles da drin getan. Und es ist schon so, wir haben ein super Team gehabt. Das ist absolut reibungslos gelaufen. Also es ist wie einfach der perfekte Lauf gewesen. Und auch ein bisschen wie in einem Film. Ich bin mir am Vorkommen wie in einem Film. Und am Schluss kommt irgendwie ein Happy End, oder? So von Hollywood, und wir haben alle nur noch brillt. Und irgendwie, ja. Also es ist einfach, es ist der absolute Wahnsinn gewesen. Und trotzdem kann ich mich immer noch auf den Wahlkampf begeistern. Ich habe auch praktisch anschließend schon den nächsten gehabt und bin genauso Feuer und Flamme gewesen. Und wird das wieder sein, wenn die Situation wieder mal kommt?
Du sagst es richtig, wie im Film. Man sagt ja immer, so eine Bundesratswahl ist ja ein Krimi. Und wenn du so die ganzen Polit-Thriller schaust und dann siehst du, was da hinter den Kulissen die ganze Zeit verhandelt wird und der eine steckt am anderen Informationen und so. Ist das auch in Bundesbern so oder ist das alles ein bisschen weniger heiß gegessen?
Ich bin ja nicht eine Kennerin von Bundesbern, das muss ich sagen. Das ist eine eigene Welt. Aber es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch oder auch lächerlich. Ich habe natürlich alle diese Filme gesehen. Ich bin ein sehr grosser Kinofan. Ich liebe auch Thriller, also Bücher, Spionagebücher vor allem. Ich ziehe mir das seit Jahrzehnten alles rein. Und ich glaube, ich habe dort schon ein bisschen etwas gelernt. Und man schafft dann wirklich mit allen Mitteln, das gebe ich zu. Es muss immer ehrlich sein, es wird nicht beschissen und nicht gelogen. Also das geht gar nicht.
Und könntest du jetzt das ganze Wissen auch in die Wirtschaft transferieren? Also weißt du, so deine Mandate, von 10 Mandaten, kannst du sagen, in welchem Bereich ungefähr wie viel hast?
Also Wahlkampf ist natürlich etwas, was man nicht in die Wirtschaft transferieren kann. Das geht nicht. Aber alles, was ich über Kommunikation gelernt habe, wie kann man Menschen überzeugen, wie kann man sie also zuerst mal überhaupt erreichen in dieser Flut von Informationen und alle schreien und wenn die Leute sind und man sie sieht und hört, wie verschafft man sich Gehör, ohne die Leute Person zu sein? Wie erreicht man wirklich, wirklich Leute? Das mache ich überall mittlerweile. Also das lässt sich sehr gut transportieren. Das andere ist, wie fördert man Führungspersönlichkeit auf ihrem Weg, wie hilft man dieser Person auch sehr anspruchsvolle Funktionen zu gewinnen, also im Rekrutierungsprozess, das mache ich auch. Oder wie unterstützt man hochkarätige Führungspersönlichkeiten in ihrem Alltag, dass sie weiterkommen, dass sie lernen? Das mache ich auch. Also ich transportiere schon vieles, ja.
Tust du nur, in Anführungszeichen, oder vor allem Menschen unterstützen oder als Klienten, oder sind es auch Firmen, wo du dann gerade den ganzen Verwaltungsrat hast?
Das habe ich auch gemacht. Vor allem am Anfang von meiner Selbstständigkeit habe ich vor allem für Firmen geschafft, mehr so im fast so als betriebswirtschaftliche Expertin. Also ich habe auch eine ganze betriebswirtschaftliche Analyse von einem KMU gemacht. Das kann ich auch. Ich war mal Geschäftsführerin und habe das alles auch gelernt. Und dann ist es immer wie näher zu den Leuten gerutscht. Weil ich gemerkt habe, das interessiert mich fast noch mehr. Mhm. Zahlen analysieren, das mache ich sehr gerne. Das ist Detektivarbeit. Also es ist auch wieder so ein bisschen Spionagetätigkeit, oder was kann ich herausfinden aus den Zahlen? Aber noch am Mensch arbeiten ist das, was mir fast am meisten gibt. Ist sehr anstrengend, weil ich mich ganz reingebe, die Menschen zu spüren, zu erfassen. Das braucht viel Aufmerksamkeit. Das kann man nicht jede 8 Stunden am Tag machen, geht gar nicht. Aber das liebe ich am meisten.
Wenn ich an etwas umstudiere, an einem Kreativkonzept oder so, dann kann ich definitiv nicht einfach abschalten. Ich nehme jetzt mal an, du bist genau gleich.
Ja.
Also, du kannst ja nicht, das ist ja nicht ein Job, wo du am 5 Uhr dann sagst, ja gut, also jetzt ist 5 Uhr oder 6 Uhr jetzt. Also, wie nimmt die denn die Familie wahr? Bist du denn auch so, ist so die Moment, wo du so auf den Teller schaust und eigentlich gedanklich weg bist, obwohl du gar nicht willst?
Das ist Training. Ich habe gelernt, abzustellen, wenn ich gefragt bin in einem inneren, ja, nicht mehr anders, also jetzt gerade daheim. Mhm. Dann habe ich gelernt, das abzustellen.
Also das kannst du?
Ja.
Ja, und auch schlafen und so, das dreht ja nicht ständig weiter.
Ja, also ich muss sagen, die Nacht vor der Bundesratswahl, das war eine der schlimmsten Nächte von meinem Leben gewesen, weil ich bin dort in diesem Hotelzimmer gelegen und habe gedacht, was ist, wenn das, was ich an Beat geraten habe, wenn diese Strategie ein völliger Bullshit war, wenn meine Arbeit völlig Mist war und er geht komplett durch. Was ist denn? Oder ich habe plötzlich.
Aber dass du trotzdem so selbstkritisch bist, weil, so wie ich jetzt dich verstanden habe, hast du den Job auch angenommen, wie du ihn kennt hast, wie dir euch kennt haben, wie dir euch vertraut haben. Und du hast ihm nicht gesagt, mach das, und er war total dagegen gewesen, sondern ich nehme an, das war eine Art Zusammenarbeit gewesen. Er hat doch dir nie nachher einen Vorwurf gemacht.
Das gehört zu mir. Ich bin sehr kritisch mit mir, ich verlange sehr viel von mir, ich hinterfrage mich immer und immer wieder. Es ist nicht einfach, ich finde nichts von mir einfach grundsätzlich mal toll, sondern es ist, ja, ich hinterfrage mich ständig. Mhm. Und dann habe ich immer tiefe Zweifel und habe das Gefühl, Jesus Gott, nein, das ist alles völlig keine gute Idee. Und dann brauche ich wieder ein bisschen Anlauf, bis ich wieder Sicherheit habe. Und wenn ich zu viel denke, Dann kommen Zweifel. Und das war der Vorteil am Bundesratswahlkampf. Ich hatte keine Zeit zum Denken gehabt. Null. Ich habe einfach gemacht. Einfach Strategie oder knallhart, einfach durchziehen, zack, 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 ohne können zu denken. Und das war wahrscheinlich gut gewesen. Aber eben, das Denken hat mich eingeholt in der Nacht vor dieser Wahl. Und ich habe
fast nicht geschlafen. Ja, ich glaube, das ist normal. Ja. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich bei allen Menschen, die erfolgreich sind und einen wichtigen Moment haben, sei das ein Fußballer vor einem Finalspiel oder ein Tennisspieler vor einem Wimbledon-Final. Da musst du schon, die Kunst musst du dann haben, dass du in diesem Moment dann kannst, ja, konzentriert, aber gleich erholt sein.
Ich habe natürlich gewusst, ich habe am nächsten Morgen ein Live-Interview mit dem Schweizer Fernsehen. Mhm. So der letzte Moment, um nochmal den Beat zu verkaufen, mit der, die vor allem Wahlkampf gemacht hat für den Jon Pult. Mit dem Georg Halter ist es wirklich live um 9 Uhr aus dem Bundeshaus. Und ich wollte gut aussehen und nicht komplett irgendwie übermietet, fix und fertig. Das hat ja gar keinen Fall gemacht. Und darum hat es mich auch so aufgeregt, dass ich nicht schlafen kann. Weil ich habe gefunden, jetzt muss ich noch den Beauty Contest auch noch gewinnen. Aber ja, es ist auch trotzdem gegangen.
Gibt es irgendetwas in deinem Leben, was das totale Gegenteil ist? Weißt du, wenn ich in die Keller gehe, wäre es total ein Chaos dort. Irgendwo hat man doch immer einen Ausgleich.
Also Ja, ich habe viel Ausgleich. Also das eine ist schon, ich bin mega organisiert, sehr strategisch, sehr fokussiert, diszipliniert und. Das ist immer schon so gewesen. Gleichzeitig bin ich natürlich die totale Party-Queen.
Ah, dort lass ich Dampf ab.
Zum Beispiel. Ja. Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade am Samstag ins mit zwei Freundinnen im Karaoke-Trämmli gewesen und habe eine Stunde einfach abgesungen und abtanzt. Wir sind nachher heiß raus und mir hat alles weh. Aber das sind die Momente. Es gibt noch anders, wo ich dann habe, ja, wo einfach die pure Lebensfreude, Leichtigkeit, Unbesorgtheit, ich bin dann vielleicht sogar kindisch, ja, das habe ich auch.
Wenn jetzt irgendein Projekt könntest führen, wo du sagst, das liegt mir im Moment gerade am Herzen, wo du jetzt gerade betreust, was wäre das?
Also das ist, ich sage jetzt, ich habe ein bisschen etwas Neues angefangen. Ich bin jetzt lang Dienstleisterin im Hintergrund und habe dafür gesorgt, dass andere eine Karriere machen können, ihre Ideale leben, ihre Wünsche verwirklichen. Und so mit Mitte 50 habe ich von nachher gedacht und gefunden, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt geht es darum, dass ich meine eigene Stimme wieder, ich selber deren zuerst wieder zulasse und dann vielleicht auch ein bisschen aus dem Hintergrund wieder führen komme. Und das hat der Beat mir ermöglicht. Er hat mich ins Rampenlicht geschupft. Er hat mir gesagt, so, und jetzt, ich bin stolz auf dich, zeig, dass du Wahlkampf von mir machst. Das war so wie ein Durchbruch gewesen. Ich konnte mich nicht mehr verstecken, was ich immer noch gerne mache. Also habe ich selber überlegt und gefunden, es gibt zwei Sachen, die ich machen möchte. Das eine, da bin ich jetzt sehr dran, so haben wir uns auch kennengelernt. Ihr seid absolut wichtig für mich in diesem Projekt. Das ist das Projekt Pink Spotlight, wo ich für Allianz F Fundraising mache.
Was muss man sich da vorstellen? Pink Spotlight?
Pink Spotlight ist eigentlich, soll ein Gefäß sein oder ein Dach für Veranstaltungen, Events, Schulungen, was mir dann auch immer in den Sinn kommt. Es geht darum, schwierige Themen, vor allem halt Frauenthemen, darum Pink oder weibliche Themen, ins Scheinwerferlicht zu bringen, zu beleuchten und vielleicht einen anderen Spruch dazu zu finden. Also ich möchte keine Kampfanlässe, ich möchte keine Jammern, sondern ich möchte irgendeinen Spruch finden, der ankommt und der mir entspricht. Es klingt jetzt alles noch so ein bisschen sehr
es ist noch nicht so fassbar. Ja. Aber Pink, Frauen, Spotlight, etwas in Fokus stellen. Gib mir ein Beispiel. Also geht es darum, wo hast du das Gefühl, muss man den Frauen den Rücken stärken? Oder was muss man ansprechen, was noch nicht ganz klar ist in der heutigen Gesellschaft?
Wir haben noch viele Themen, wo ich sage, Frauen sind nicht auf Augenhöhe mit Männern. Warum das so ist, das müssen wir gar nicht diskutieren.
Empfindest du das selber auch noch?
Selbstverständlich.
Obwohl du so erfolgreich bist jetzt und wahrscheinlich ganz viele Männer weit hinter dir lässt.
Erst recht. Also ich bin natürlich in denen, je höher man aufsteigt, ich bin ja, habe auch Verwaltungsratskarriere gehabt, inklusive Präsidium. Je höher man in Hierarchien aufkommt, desto ausgeprägter ist eine Kultur, eine bestimmte Männerführungskultur, wo man als Frau, wenn man es nicht versteht, sich dort hinzubewegen, wird man marginalisiert, wird man vielleicht sogar wieder ein bisschen rausgedruckt, hat man keinen Einfluss, ist man vielleicht gut Deko, aber mehr nicht. Also dort spürt man es am meisten. Aber auch in ganz vielen anderen Bereichen habe ich es erlebt. Und darüber beklage ich mich nicht. Es ist einfach eine Realität.
Aber das heisst, du willst mit Pink Spotlight suchst du dir ein Thema und du musst es in den Fokus setzen.
Ja. Also das erste Thema ist eines der schwierigsten, was es überhaupt gibt. Das ist sexualisierte Gewalt. Wenn man die Zahlen anschaut, jede dritte Frau, jedes siebte Kind, dann muss man sagen, das ist eine Riesenkiste, die wir irgendwie überhaupt nicht im Griff haben. Und ich habe gemerkt, das ist aber auch ein Thema, das so unerträglich ist und so schwierig, dass wir lieber darüber schweigen. Und ich finde, das ist keine Lösung. Und darum habe ich mir selber die Aufgabe gestellt, wie können wir das wichtige Thema, das uns alle betrifft, vor allem auch unsere Kinder, Töchter, Freundinnen, alles Mögliche, oder? Wie können wir das Thema so überbringen, dass es erträglich wird?
Und die Zahlen, die du jetzt genannt hast, betrifft das die Schweiz oder sind das internationale Durchschnitt?
Es ist in der Schweiz gleich wie überall anders. Das ist der Punkt. Das Thema ist sehr vielschichtig. Ich glaube, wir können es jetzt wie gar nicht anschneiden. Es ist so, dass Übergriffe, also ich kenne kaum eine Frau, die noch keine Übergriffe erlebt hat. Wir finden das irgendwie normal, das ist einfach so. Aber was das eigentlich heisst, dass also man im Leben 10, 20, 30 oder ich weiß nicht wie viel Mal schaut einem jemand in Ausschnitt, macht jemand einen dummen Spruch, fummelt einem ein bisschen da und ein bisschen dort an, schon nur das. Das geht eigentlich nicht. Das geht nicht. Und das Problem ist, Männer sind ja in der Regel körperlich Frauen überlegen. Also das spielt eine wichtige Rolle. Wir wissen, wenn ich jetzt würde sagen, du blöder Typ, läng mich nicht an und würde reinschlagen und er schlägt zurück, dann mache ich zweite. Wenn wir allein sind, dann ist es erst recht schwierig. Also man hat dort, das ist einfach der wenigen Ort, wo körperliche Überlegenheit eine zentrale Rolle spielt. Also so viel mal zum Thema. Das Thema ist so vielschichtig. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch gar nicht so schwierig.
Wenn sich jetzt jemand für das Thema oder Pink Spotlight interessiert, ist das eine interne, geschlossene Gruppe oder kann man sich da irgendwo informieren oder mithelfen, mitmachen?
Also im Moment bin ich an der Premiere, am ersten Event. Also es ist ein Abenteuer, das ist ein Risiko. Ich habe mir da ein Konzept überlegt, was so, glaube ich, noch nie gegeben hat. Ich möchte gerne Geld sammeln für Allianz F. Allianz F ist die grösste Schweizer Frauenorganisation. Die politische Stimme der Frauen in der Schweiz und vor allem im Bundeshaus, die sind derart gut, die überzeugen mich so sehr, dass ich gefunden habe, ich sammle für die, damit die einen super Job machen können. Und darum mache ich einen Fundraising-Anlass. Wenn man das Wort Fundraising hört, denkt man an so einen Saal mit grossen Tisch, es gibt ein schickes Dinner und ein paar schöne Ansprüche und ein paar Promis. Und ich habe gefunden, nein, so nicht. Also in meinem Event, das findet im Kino statt und ich mache selber einen Film zu dem Thema sexualisierte Gewalt und Allianz F ist auch dort. Sie erzählen dann auch noch etwas über ihre Arbeit. Aber das Zentrum ist 40 Minuten ein Film, so lang wie eine Netflix-Folge, wo man das Ziel ist, dass die Leute nachdenklich sind, lachen und brüllen. Alles mindestens einmal während den 40 Minuten. Nein, aber das Wichtigste ist, dass sie etwas lernen zum Thema, etwas können mitnehmen, etwas verstehen und dann vielleicht mehr eine Ahnung haben, was kann jeder von uns beitragen, dass es ein bisschen sicherer wird für Frauen und Kinder vor allem. Aber es gibt ja auch junge Männer oder überhaupt Männer, die betroffen sind. Also einfach ein bisschen mehr Sicherheit für uns alle. Was können wir mitnehmen, um dort ein bisschen weiterzukommen?
Und hast du nicht das Gefühl, dass die jungen Generationen eigentlich viel affiner sind auf das Thema?
Das Thema ist seit MeToo, das ist der Dammbruch gewesen. Das hat das Thema aufgeschwemmt. Also es ist ständig in den Medien. Ich habe es am Arbeitsplatz viel angetroffen, in meinem Freundeskreis. Es ist wirklich überall. Das Thema ist aber, warum nehmen die Zahlen nicht ab? Also man hat es gibt wenig offizielle Zahlen, aber die letzte Umfrage, die ist noch nicht so alt, zeigt einfach, dass es gleich bleibt. Und ich glaube, ja, die jungen Menschen sind viel sensibilisierter und bewusster, aber wir müssen doch verstehen, das ist ein Muster, das ist 2, 3, 4'000 Jahre alt. das steckt in uns allen so tief drin. Das kriegen wir nicht in 10 Jahren los. Das ist ein System, das zeigt, sieht man dann auch im Film, das ist ein riesiges System, wo man nicht einfach so schnell können irgendwie abändern, leider.
Ja. Und ich glaube gleich, dass es überall ein bisschen anders ist. Also wenn ich am Trump seine Angestellten anschaue, wenn sie weiblich sind, dann sind sie immer so ein totales Klischee. Das siehst du oft ständig in den Medien.
Und ich glaube, das ist ein Thema, warum es zum Beispiel nicht besser wird, auch bei uns, wenn wir einen Straftäter, der sexuell übergriffig war, erwiesenermaßen immer und immer wieder, also ein Molester, sagen die, so ein ist Präsident und kommt davon.
Ja.
Der kommt einfach davon.
Das ist das falsche Signal.
Und dann kommen alle die Sachen, die dort abgehen. Oder das ist, wenn man so ist, ist das kein Problem. Man darf. Also dazu übrigens einfach eine Zahl. Ich habe mal alles abgerechnet. Oder wie viele Übergriffe führen zu einer Anzeige und dann wie viele von den Anzeigen führen zu einer Verurteilung. Das ist irgendwie 0, irgendetwas Prozent. Das heisst, jede Person, die Übergriff macht, sei es eine Vergewaltigung oder ein Klaps auf den Po, kann fast 100% sicher sein, dass sie nicht behelligt wird quasi vom Rechtssystem. Und dass alle rundherum schweigen, das ist eigentlich eine sichere Sache. Und solange wir sie so haben, ist nicht gut.
Darum ist es lobenswert, dass du dich dort engagierst und Leute informierst. Wenn es für dich okay ist, noch ein ganz kleiner Rückblick durch dein Leben, dass wir mal so ein bisschen deine Vielseitigkeit auch sehen. Also du bist in Basel aufgewachsen.
Zrinach.
Also Zrinach, ja, das zählt für mich.
Okay.
Das zählt für die Region Basel.
Voll Anglo.
Und deine Elternhaus, ist das politisch gewesen?
Ja, schon. Also vor allem auf der Seite von meiner Mutter. Mein Grossvater war Grossrot, Nationalrot. Der andere weiss ich nicht so genau. Und wir haben sehr viele Familienmitglieder, die im öffentlichen Dienst tätig sind oder gesehen sind. Ja, da ist schon Politik drin.
Und das hätte auch interessiert. Also das Gegenteil wäre ja gesehen, totale Rebellion gegen das eigene Haus, oder? Also das hätte schon interessiert.
Ja, also schon. Ja. Ich war im Schülerparlament im Studentinnenparlament und in der Fachgruppe da. Und dort immer, ich bin immer dabei gewesen. Ja.
Und nachher bist du durch die Schulzeit gerasselt und dann hast du angefangen zu studieren.
Ja. Dann habe ich studiert, zuerst in Zürich, so mit mittelmäßiger Begeisterung.
Was hast du dort gemacht?
Ich habe Rechtswissenschaften studiert.
Warum hast du dich für das entschieden?
Ich wollte eigentlich immer Journalistin werden. Und dann ist es wie das Matz hat es dort noch nicht gegeben. Mhm. So.
Aber Rechtswissenschaften, das ist jetzt auch nicht.
Das ist familiär bedingt. Mein Grossvater ist Jurist gesehen, recht bekannten und erfolgreichen. Meine Mutter hat Jus studiert bis zum Bachelor. Das ist, und es hat noch ein paar andere Juristen in der Familie gegeben. Also es war für mich eigentlich so wie okay gewesen, normal. Das macht man so.
Aber dann kann man sagen, du kommst eigentlich aus einem privilegierten Haushalt.
Also es gibt zwei Seiten von der Medaille. Meine Grossväter sind beide nach Basel berufen worden, an die Uni Basel. Der eine Medizin, Chirurgie, der andere Rechtswissenschaften, Staats- und Verwaltungsrechter, Lehrstuhl. Es sind sehr privilegierte, sehr akademische Haushalte gewesen. Gekehrt hat es für mich etwa mit 3, wo sich unsere Eltern haben lassen scheiden. Und dann ist wie das Leben bei losgegangen. Also wir haben in Rheinach gewohnt, in einem Block, mein Bruder und ich, relativ einfach, sage ich, mit unserer Mutter. Wir sind ein bisschen komischer gewesen, wo kein Vater rum ist. Wir haben begriffen, wir müssen kämpfen für alles. Es kommt doch der rote Teppich kommt nicht. Also wir müssen uns alles selber erarbeiten. Das hat uns sehr geprägt. Es hat auch viele Sachen gegeben, die nicht toll gewesen sind. Das merkt man manchmal erst später. Es ist nicht einfach gewesen und vielleicht auch nicht sehr privilegiert.
Mhm. Also das heißt, du hast Zugang gehabt zu geistigem Powerbrain und so Möglichkeiten, du hast dich mit Leuten austauschen können, aber du bist nicht wohlbehütet auf, Nicht mit dem goldenen Löffel.
Ich würde sagen, das Gegenteil. Sie haben mir recht viele schwierige Sachen in den Rucksack gepackt. Und gleichzeitig hatte ich den Zugang gehabt zu diesem Powerbrain. Ich habe gemerkt, mit meinem Hirn kann ich eben alles machen.
Ja.
Und ich habe ein Mundwerk. Ich kann reden. Ich kann mich wehren. Ich habe eine Stimme. Ich kann überzeugen. Ich kann rebellieren. Ich kann motzen. Ich kann sagen, so geht es gar nicht. Ich bin immer idealistisch gesehen. Ich habe mich immer gewehrt und eingesetzt und für Gerechtigkeit gekämpft und alles. Also ich habe gemerkt, da ist viel Power. Und das andere war der Rucksack gewesen, aber der hat mir dann einfach mal irgendwie hinten angehängt und ist weitergelaufen.
Jetzt, du hast selber gesagt, Zürich, dann lese ich noch St. Gallen. Wie hast du den Unterschied wahrgenommen von den verschiedenen Städten? Jetzt Basel, Zürich, St. Gallen, sind es Welten?
Also St. Gallen war eine Weiterbildung, als ich schon älter war. Ich habe in Zürich und Basel studiert, ja, das war ein grosser Unterschied. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich mit Bildung? Ist für mich sehr wichtig gewesen. Bildung heisst, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, heisst wirtschaftliche Stabilität und Unabhängigkeit. Also ich habe sicher anders entschieden, wie die meisten Frauen in meinem Alter oder vielleicht zum Teil auch heute noch. Das war für mich der Wert gewesen. Und ich habe dann mal mit Anita Fetz auch wieder darüber geredet und sie hat gesagt, mach kleine Weiterbildungen, ganz gezielte, dafür hochkarätige.
Darum stehen so viele Sachen.
Ja, darum stehen so viele Sachen.
Ja, das ist unglaublich, ja.
Und dann, da habe ich Träume erfüllt. Also ich wollte einmal ans Matz. Ich wollte unbedingt mal dort hin. Dann habe ich dort den CAS gemacht. Ich wollte St. Gallen kennenlernen. Und dann habe ich einen 3 Tage Finance and Controlling gemacht mit noch. Also es war so ein wöchiger Kurs gewesen. Übrigens, das hat mich nicht überzeugt, überhaupt gar nicht. Dann bin ich an die Columbia University, das habe ich mir so gewünscht, an eine Ivy League Uni gehen können. Also habe ich mir den Wunsch halt im Kleinformat erfüllt. Ich wollte die hochkarätigsten Orte, um mich messen mit der Spitze.
Irgendwann bist du mal in die Wirtschaft. Was sind so die Punkte, so die 3 Stationen in deinem Leben, wo du sagst, die haben dich am meisten geprägt?
3 Stationen. Also ich habe ja von Gewerkschaft bis zu Pharmaunternehmen überall geschafft. Ich habe keine Berührungsängste. Ich bin neugierig und interessiert und ich möchte lernen. Ich habe immer lernen. Und darum ist das so breit. Also ich bin nicht ideologisch, idealistisch, aber nicht ideologisch. Darum ist es gegangen, dass ich Gewerkschaftssekretärin sein. Ich habe das super gefunden. Dann, ich glaube, eine ganz zentrale Station war das Unispital Basel. Ein grosses Unternehmen, Medizin. Ich habe eine riesige Chance bekommen, als Quereinsteigerin die Leitung HR zu übernehmen. Das war der Mario Darunia, dort mein Chef, der mir einfach eine Chance gegeben hat. Und das war grossartig. Dann so die zweite. Ich glaube, wichtige Station war die Valora. Die Leute haben mir alle Chefs angeschaut. Was machen die bei der Valora? Ich habe mir wie einmal im Leben wollen wissen, kann ich in einer wirklich harten Firma, Valora ist wirklich tough, kann ich dort bestehen? Und wie ist es wirklich? Ich wollte es einfach wissen. Ich war nur 9 Monate dort und dann haben sie das Sparprogramm durchgelassen und ich musste die Hälfte nicht. Doch die Hälfte von meinem HR-Team hätte ich herausstellen müssen und dann habe ich gemerkt, nein, es geht nicht. Und das Coole war, ich habe es dort geliebt.
Die Herausforderung ist schon das, was dich antreibt.
Total.
Wenn du nicht mehr hinkommst, wo alles super ist und dann würdest du wieder gehen.
Dann ist es mir langweilig. Es ist mir auch schon passiert, dass ich einen Job hatte, wo ich mich gelangweilt habe. Ja, ich brauche Herausforderungen. Ich muss können pickeln. Ich muss etwas können machen, was ich noch nie gemacht habe. Ich muss Sachen machen, die ich überhaupt nicht weiss, wie. Keine Ahnung habe. Die ich einfach erarbeiten muss. Dann wird es für mich spannend. Die Valora, ja, das war das zweite und das dritte Tageswoche. Das war einfach auch so toll gewesen. Also als Führungserlebnis. Wir haben sie schliessen, aber wie wir es gemacht haben, das hat zählt. Und die 3 Jahre dort waren einfach irrsinnig.
Jetzt hast du schon so viele Sachen gemacht. Ist das Netzwerk, das du dir hast aufbauen in dieser Zeit, ich nehme an, das ist heute schon auch das, was dich auszeichnet, wo ich wahrscheinlich jetzt auch, wenn ich jetzt dich würde engagieren als meine Beraterin, ich benutze jetzt das Wort gleich, aber dann kannst du wahrscheinlich dein Netzwerk, das wäre noch spannend, einmal deine Telefonnummer durchzugehen, deinem Handy.
Ja, also ich glaube, ich habe mittlerweile ein grosses Netzwerk. Ich tue anderen Leuten auch manchmal ein bisschen Schulungen geben, wie baut man sich ein Netzwerk auf. Ehrlich gesagt, ich habe gar nie wollen, also ich bin nicht systematisch vorgegangen, null. Was ein Netzwerk macht, ist, ich bin interessiert, ich gehe auf Leute zu, ich will alles Mögliche wissen, ich will die Leute verstehen, ich interessiere mich für Menschen, die auch vor allem anders leben, anders denken. Ich will wissen, warum. Und ich glaube, das Interesse führt dann zu einem Netzwerk. Also an Festen, an Anlässen rede ich immer mit denen, die ich noch nie getroffen habe. Mhm. Also nicht nur, aber ich will immer wieder neue Leute kennenlernen. Es interessiert mich einfach.
Jetzt, wenn der Fokus im Moment auf Pink Spotlight ist, was wäre noch so etwas, wo du sagst, oh, das brauche ich noch so. Einmal im Leben, wieder, was du gesagt hast. Vorher hast du deine Augen gefunkt und gesagt, einmal habe ich in den USA und so. Und was gäbe es jetzt noch, wo du sagst, einmal noch das? Könnte das auch etwas Internationales sein?
Oder? Ja, natürlich. Ich meine, ich reise für mein Leben gerne. Also ich bin eigentlich eine Nomadin, die sich versucht, einigermaßen an einem Standort aufzuhalten, solange meine drei Kinder mich noch, also der jüngste von meinen drei Kindern vor allem, der braucht mich noch, die anderen sind jetzt erwachsen. Solange muss ich mich da aufhalten. Also einer von meinen grossen Träumen ist einfach über Monate immer wieder reisen können. Also immer wieder in die Ferne ziehen, mit einem kleinen Koffer, wenig Gepäck, einfach rausziehen.
Aber würdest du denn, wäre denn das wirklich Reisen oder würdest du es noch beruflich oder politisch verbinden?
Ich bin überzeugt, ich will nicht lange gehen.
Du würdest sagen, ich gehe jetzt dort Ferien machen, ja. Und dann laufst du in ein Haus rein, wo gerade etwas passiert und dann wärst du dabei.
Ja, genau. Ja, es ist so, weil ich immer in Kontakt gehe mit Menschen und höre Geschichten und dann habe ich sofort eine Idee und denke, man könnte doch. Und darum bin ich auch, das ist mein anderes Projekt, das ich jetzt mache. Ich fange an zu schreiben, also mein alter Traumjournalistin zu sein. Versuche ich in einem engen Feld langsam. Ja,
ein Buch hast du noch nicht geschrieben?
Doch, eine Doktorarbeit.
Ja, gut, ja. Aber das meine ich alle mal, ja. Aber jetzt mal, weißt du, eins, wo du würdest sagen, du gibst dein ganze Wissen weiter?
Nein, das fände ich fast ein bisschen überheblich. Ich möchte nicht andere belehren. Ich teile und austausche. Aber was ich mache, sind kleine Formate, Porträts über Frauen. Und dann vielleicht gibt es mehr daraus. Und was ich mir jetzt zum Beispiel würde wünschen, ich mache, die heissen Vibesbilder übrigens, ich habe schon die Marke und alles. Nächstes Jahr fange ich auch an zu publizieren. Ich habe schon 6 Porträts geschrieben, zum Beispiel über die Hello Kitty oder die Pamela Anderson und eine liebe Freundin von mir. So, das ist etwa die Bandbreite. Ich wäre gerne Working Nomad, der dann unterwegs ist und zum Beispiel Leute porträtiert oder Geschichten, die ich aufschnappe, schreibt. Das fände ich mega toll.
Stark, ja. Oder Karaoke-Bar in der Karibik. Es ist alles möglich.
Nein, Japan.
Also, ja, du bist jetzt der erste Gast, den ich wirklich nicht sagen kann, hey, komm, ich lade dich doch wieder rein in 2 Jahren, weil ich keine Ahnung habe, wo du denn bist und was du denn machst. Das ist jetzt wirklich nicht vorhersehbar eigentlich.
Ja.
Was jetzt ein Privileg ist.
Absolut. Ja.
Jetzt muss ich noch fragen.
Ja, natürlich.
In der Wirtschaft, wenn du gut schaffst, gibt es ja so einen Bonus, oder?
Ja.
Oder auch als Sportler gibt es einen Bonus, wenn du den Pokal holst. Jetzt, wenn du in deiner Tätigkeit hilfst, du Leute erfolgreich zu werden, ist das immer einfach ein ganz normales Gehalt, das man abmacht? Oder gibt es denn da auch, wenn die dir Ziel erreichen, gibt es denn da auch Leute, die so dankbar sind, dass sie sagen, komm, jetzt lege ich noch etwas oben drauf?
Also eine Art Erfolgsprämie.
Das wäre ja eigentlich fast logisch.
Das mache ich so nicht ab. Ich tue einfach meinen Aufwand abrechnen. Yeah. Und ich bin wahrscheinlich auch viel zu zurückhaltend. Nein, sicher, meine Freundinnen schimpfen immer mit mir. Ich würde viel zu wenig verlangen. Nein, so in dem Sinn gibt es das glaube nicht.
Ich weiß es nicht.
So, nein. Also ich habe nicht so ein Modell. Nein, ich habe nicht so ein Modell, war irgendwie. Ja, das sind die Idealistinnen, oder? Die schauen nicht aufs Geld. Das ist ein bisschen doof. Also das ist eine Schwäche von mir, das gebe ich zu. Mega, oder? Also andere verkaufen ihre Leistungen sich deutlich besser als ich. Dafür bin ich vielleicht ein bisschen glücklicher. Ich habe vielleicht ein weniger tolles Auto, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen glücklicher. Und freier.
Und freier. Was ist von der Welt zu erwarten und kommt es noch gut?
Das kann ich alles nicht sagen. Ich kann einfach sagen, was ich meinen Kindern mitgebe. Wissend, dass die Welt manchmal grausam ist, manchmal beängstigend, manchmal wahnsinnig toll und wunderschön und umwerfend. Ich gebe ihnen das mit. Wert gebe ich ihnen mit, dass sie liebenswürdige Menschen sollen sein, dankbare Menschen, dass sie ihren Weg sollen gehen, egal was die Gesellschaft sagt, ob jetzt das okay ist oder komisch. Oder sie sollen ihrem Herz folgen, das sagen alle. Aber es ist etwas anderes, das dann wirklich zu machen, wenn die Tochter gerade wieder ein paar Monate irgendwie verreist, allein auf Guatemala zum Beispiel. Einfach zu sagen, gang meine liebe Tochter Sophia, ich freue mich für dich. Und nicht zu zeigen, wie viel Angst man hat. Ja, ich möchte, dass sie freie Menschen sind, dass sie ihrem Herz folgen können und dass sie liebenswürdige Menschen sind und respektvoll. Und das ist das, was wir in der Welt brauchen. Von dem, ich kämpfe für das und am Schluss ist es gar nicht so schwierig. Es geht ums Herz. Und, ja.
Das war ein schönes Schlusswort. Dankeschön vielmals für den Einblick in dein Leben. Simi Schür.
Danke dir, Alex.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.